Das Wetter, war heute Nacht wärmer, als ich gedacht habe.
Hatschi!
Gesundheit.
Ja, ich wollte nur was Lautes sagen, weißt du, für einen Mikrofoncheck.
Ja. Wenn mein Vater früher wild genießt hat als Kind, war das so laut, dass ich als Kind manchmal vor Angst geweint habe. Habe ich gesagt, nicht so wild, Papa, nicht so wild.
Wow.
Ist schon fast ein Anfang.
Ja.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat nur gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist the many-faced actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie, und vielen Dank.
Ja, ich habe ja prophezeit, dass ich es ein bisschen positiver nochmal machen werde.
Und jetzt auch hier ein bisschen gereimt.
Ja?
Ja.
Ja. Ich finde Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Bin ich ganz stolz auf mich.
Ja, sehr gut. Hat mir gut gefallen.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederer in Lava Weinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Yes, yo. Du, die Betriebspsychologin hat sich, die in Teilzeit für uns tätige Betriebspsychologin hat sich beklagt. Jetzt würden wir zwar nicht mehr über Fußball reden, aber jetzt über genauso viele Themen, von denen sie keine Ahnung hat. Ob man nicht wieder ein bisschen mehr ins Allgemeine gehen könnte. Ja, weiß nicht, ist mir auch nichts eingefallen, deshalb dachte ich, vielleicht kannst du was von deinen Katzen erzählen.
Ich kann immer von meinen Katzen erzählen.
Ja, siehste.
Du, meine Katzen sind, wir machen Fortschritte, also besonders Pinsel und ich. Pinsel, du kennst jetzt auch.
Naja, ich kenn
Pinsel. Du hast jetzt Pinsel jetzt auch diese Woche kennengelernt. Wir haben mal an einem Donnerstagabend einfach so, weil ich keine Vorstellung hatte, unseren kleinen Sopranos Rewatch gemacht.
Ja, weil wir es können.
Weil wir es können. Und da kam, während Bernie und ich bei mir im Sofa im Wohnzimmer saßen, Pinsel vorbei, der eigentlich sehr, sehr schüchtern ist mit, ich sag's mal ganz explizit, mit heterosexuellen Männern. Er hat, glaube ich, was erlebt. Wir haben ihn von der Katzenhilfe Prignitz. Ich glaube, er ist ein bisschen traumatisiert. Es sind wirklich heterosexuelle Männer. Ein schwuler Freund war neulich da, da saß er sofort am Schoß. Mit sonstigen Männern ist er vorsichtig.
Das heißt, es ist für mich auch so ein bisschen so ein Gradmesser.
Wie es um deine Sexualität bestellt ist?
Wie schwul ich bin eigentlich, ne?
Ja, naja, oder wie, genau.
Ja, aber das sieht man ja quasi, dass ich doch, also vielleicht sieht man dann, also ein bisschen meine homoerotische Ader hat der Pinsel gespürt.
Du, ich sag dir was, ich hatte jetzt einen Gedanken. Ich war am Samstagabend war ich aus, Bernie.
Oh.
Ja, und ich war bei dem Auftritt von einer Freundin, die ist aufgetreten in den Sophiensälen hier in Berlin bei dem Festival The Future is Female. Und sie hat einen Auftritt gemacht, ich wusste gar nicht, das hatte wirklich was Lady Gaga-eskes. Hm. Im wilden Kostüm, sah umwerfend aus, hat Klavier gespielt, gesungen. Hatte zwei Jungs in Drag als Tänzer. Es war wirklich ganz toll. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, in diesem Zusammenhang, an diesem Abend, an dem ich auch wirklich viel zu viel getrunken habe, ich habe wirklich überhaupt kein wirkliches sexuelles Interesse an Männern, aber ich bin ein unglaubliches Mädchen. Mhm. In meinem Geschmack, in dem, was ich mag, in dem ich bin ein ziemliches Girly.
Ja, das wird man auch wieder an deinen Jahrescharts merken. Ja. Du hast alle angesagten female elektrizitären Alben mit Feuilleton-Geschmack wieder in deinem Dings und nicht nur so alte Thin Lizzy-Platten.
Aber auch das ist ja nicht so, dass girly weibliche Musik hören ja nicht nur Frauen. Als girly könnte ich ja genauso gut die wilden starken Männer hören.
Ah ja, also du meinst so girly. Na, ja. So girly bist du nicht. Du bist eher so Power-Girly.
Empowered.
Bist eher Riot, ja. Riot-Girly.
Na gut, auf jeden Fall, den Pinsel beeindruckt das alles nicht. Er betrachtet mich mit Argwohn. Aber es funktioniert dann doch auch oft über Ernährung, über Ernährung. Ich habe jetzt extra Ernährung gesagt, weil ich nachher zur Ernährung überleiten will, aber es ist übers Essen. Ja, Liebe geht durch den Magen. Ich habe jetzt immer so Leckerli dabei und er frisst mir mittlerweile aus der Hand und sobald das Fressen aus der Hand vorbei ist, rennt er auch wieder weg.
Aber du kaufst jetzt auch für die Katzen Conscious ein, ne? Hast du erzählt.
Ja, ich habe jetzt, Conscious, also ich habe jetzt, sie kriegen schon immer noch Fleisch, also ich werde die Katzen jetzt nicht vegan ernähren, das war ein Witz, aber
nur so ein Buzzword wie Conscious.
Finde ich gut.
Droppen.
Ja, auf jeden Fall kriegen sie jetzt weniger Futter so aus dem Supermarkt mit viel Zucker drin, sondern sag ich mal ohne Geschmacksverstärker. Und besonders der Ältere von beiden guckt mich wirklich so an, was ist das? Soll ich das essen? Der wendet sich wirklich beleidigt ab. Ja, ist also als hättest du ein Leben lang zu allen Hauptmahlzeiten Chips gegessen und bekommst jetzt plötzlich, oder wie meine Schwiegermutter, die zum ersten Mal in ihrem Leben ungesalzene, unaromatisierte Cashewnüsse ausgespuckt hat, weil sie dachte, sie wären schlecht.
Da muss ich ein bisschen an Livia Soprano denken, ja, wenn ich das höre.
Ja.
Okay. Also ich finde, da gibt's nichts zu meckern an dem Anfang, oder?
Ach so.
Das war Alltagspower pur von dir.
Du, könnte ich stundenlang weitermachen.
Ja, Mensch. Ciao. Also gut, werden wir mal gucken, wie unsere Hörer und die Betriebspsychologen das gutieren. Ja. Und wir richten uns natürlich, die Hörerin ist Königin.
Ja.
Ja. Genau. Hast du gestern, hast du gespielt? Warst du beruflich tätig gestern Abend?
Nein, ich habe gestern Abend Barry geguckt.
Achso, ich dachte, du hast vielleicht Kühnert bei Anne Will geguckt.
Oh nee, das nicht. Das gucke ich mal nicht. Nee. Hm. Ich müsste mehr Talkshows gucken, ich weiß.
Ja.
Und was hat er gesagt, der Kevin?
Na, es war eher so, dass man ein bisschen, das heißt bewundert, aber naja, heutzutage ist man überrascht, wenn sowas wie eine zivile politische Diskussion stattfindet. Also ich habe auch nur kurze Ausschnitte gesehen, aber es war wohl so, dass der Kevin, ne, uns Kevin, sich mit dem, wie heißt der Vorsitzende der Jungen Union nochmal, muss ich kurz nachschauen, Ziemiak heißt er, genau, unterhalten hat und zwar so von du auf du, ne, man kennt sich.
Ja.
Und tatsächlich, ich glaube, es fiel dann mal so ein Satz wie von Ziemiak, ich glaube, da habe ich dich missverstanden. Tut mir leid, ich habe dich missverstanden.
Was?
Sensational, oder?
Unglaublich, das ja.
Was ist das für eine Gesprächskultur?
Ja, das.
In Talkshows, nichts zu suchen.
Ja.
Genau. Und was ich aber die Woche beobachtet habe, jetzt die letzte Woche, weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, die Bild-Zeitung hat ja wieder stark Front gemacht gegen die, hat quasi im Prinzip dem Kühnert einen so eine Art Dolchstoß gegen die eigentliche, ihrer Meinung nach eigentliche SPD, die alte Garde irgendwie unterstellt, untergejubelt, möchte man sagen. Und mir kommt schon der Gedanke, wie viel, man muss schon ganz schön viel Schiss vor Kühnert eigentlich haben, um gegen ihn so anzuschreiben die ganze Zeit. Denn wo wäre denn da sonst die Motivation? Also was ist die große Angst der Bild-Zeitung mit Kevin Kühnert, ne?
Tja.
Ja, ich weiß nicht, hast du da was... Spürst du da auch was? Man sagt ja auch, Kevin Kühnert steckt hinter der Palastrevolution.
Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß es nicht.
Okay. So eine steile These einfach nur, weil wir podcasten und vielleicht irgendwie im Gespräch bleiben.
Du.
Gut, aber es hat natürlich auch was gut. Ich predige ja immer, man soll nichts sagen, wenn man nichts weiß. Also, ja. Practice what you preach.
Es funktioniert in der Diesel auf jeden Fall immer noch der Witz. Der Kevin Kühnert, der hat Ehrgeiz. Der will Staatsratsvorsitzender der BRD werden.
Wirklich?
Mhm.
Das kursiert oder der wird vorgetragen?
Der wird vorgetragen und es wird auch gelacht.
Ja, das ist klar. Ja. Ob das die richtige Richtung ist,
das
sei dahingestellt, ne?
Ja.
Naja, also es gab da auf jeden Fall von dem Twitterer @Stefan Palagan, wahrscheinlich müsste man den kennen, keine Ahnung, einen sehr interessanten Thread, sagt man doch, wo er so ein bisschen verfolgt hat, wie jetzt so über die SPD berichtet wird, wie unfair. Praktisch das, was man ihr vorgeworfen hat, dass sie sich nicht bewegt und dass nichts geht und verhaftet in alten Strukturen. Und sobald was Neues kommt, wird aber auch wieder drauf losgeschrieben. Mhm. Und es geht vor allem auch darum, dass so die ganzen, sag mal noch, Altvorderen, wieder der Gecht, ne? Der Gecht Schröder, kennst du ihn? Jetzt plötzlich auch so, mal, wenn sie mal kurz nicht Putin in den siebten Himmel loben, dann plötzlich Skeptizismus bis arge Kritik an diesem Umbruch üben. Und ja, es geht so ein bisschen, wie unfair damit umgegangen wird, wenn eigentlich sich dann jemand doch mal was traut.
Die SPD ist ja eigentlich schon fast historisch immer in einer schwierigen Position, habe ich das Gefühl. Die kriegt man von allen Seiten.
Ja, aber ich finde es jetzt, jetzt nervt es mich ein bisschen. Mhm. Jetzt kann man auch mal ein bisschen, kann man ihnen auch mal ein bisschen Leeway geben und gucken, was sie so vorhaben.
Ja. Gut. Also vom Wählen bist du aber auch noch entfernt.
Vom SPD-Wählen?
Ja.
Nee, ich bin ja im Grunde meines Herzens SPDler. Ich habe ja immer nur, wenn ich Protest wähle, dann wähle ich Grün. Aber eigentlich, und ich habe sehr oft Protest gewählt in den letzten Jahren, muss ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon nicht mehr ganz SPDler. Aber ich war es lange Zeit und habe noch ein Herz für die Partei.
Gut.
Weil sozialer Ausgleich, wie hat meine Schwester hat mir neulich getwittert, das löst doch eigentlich die meisten unserer Probleme, nicht wahr? Kann doch eigentlich so schlecht nicht sein.
Ja.
Da ist was dran, oder?
Ja. Hast du gerade gesagt, deine Schwester hat das getwittert?
Nee, meine Schwester hat gesagt.
Ja. Ich dachte, ich hätte kurz getwittert gehört.
Nein.
Nein.
Meine Schwester ist sehr integer. Die twittert nicht.
Gut.
Genau. Ich habe noch was anderes gelesen zum Thema Politik. Hartmut Siebs, der Vorsitzende der Deutschen Feuerwehr. Hat sein Amt aufgegeben, weil sein Vize ihn dazu gedrängt hat. Und zwar, er sagt, er gibt das Gründe an, weil er sich eindeutig gegen die AfD positioniert hat und auch irgendwie
das habe ich gelesen.
Frau mit Migrationshintergrund, also eine Türkin quasi in ein führendes Amt wählen hat lassen. Und jetzt gibt er sein Amt auf und man hat aber auch offensichtlich die anderen Feuerwehrfunktionäre interviewt und gefragt, was ist los? Und die so, nee, es hat nichts damit zu tun. Womit denn dann? Kam keine Information.
Ups.
Jetzt habe ich mir nur überlegt, wenn die Feuerwehr politisch auf der falschen Seite steht, das fände ich nicht gut, weil das kann man ja das spürt man dann ja nicht nur in Wort, sondern in der Tat. Dann sehr fatal.
Ja.
Also liebe Feuerwehr, wenn Feuerwehrleute unter euch sind und uns zuhören, bitte informiert uns, was ist da los? Und wie kann man helfen? Kann man es besser machen?
In Augsburg ist doch jemand jetzt umgekommen bei einer Schlägerei, bei einem Angriff? Der war auch Feuerwehrmann.
Ja.
Das ist jetzt loser Zusammenhang, aber.
Aber so entstehen Verschwörungstheorien.
Danke. Ich hoffe nicht, dass.
Danke, Rüdiger. Ja. Das erinnert mich an die aktuelle Watchmen-Folge.
Nein, ich will nur sagen, ich hoffe nicht, dass das.
In dieser Watchmen-Folge fragt auch ein Charakter, fragt auch so, frag ihn doch mal nach Dingsbums. Und da es ja um verschiedene Zeitebenen gibt, fällt dir ein, scheiße. Ich habe den auf einer anderen Zeitebene nach was gefragt. Vielleicht hat ihn das ja erst auf die Idee gebracht, warum ich ihn jetzt frage.
Oh.
Und dann sagt der andere Charakter, ja, da haben wir das Problem. Küken oder Huhn, was war zuerst?
Herrje.
Und dann hat er die Lösung. Ist immer gleichzeitig.
Klar.
Ja. Falls jemand wissen wollte, was zuerst kam. Auch hier haben wir die Lösung anzubieten.
Das ist gut, was wir alles bieten können.
Ja. Genau. So, was wir auch jetzt rede ich schon wieder so viel und du so wenig, wobei du hattest ja deine Katzenfolge, ne? Deine Katzen-Dings.
Ich ahne, was die Betriebspsychologin noch gesagt hat.
Nee, nein. Das
hat sie nicht. Ich rede mehr.
Nee. Die Analyse, die kam schon ganz am Anfang ihrer Tätigkeit.
Okay.
Aber da habe ich gesagt, ich bringe halt so viel Gesprächsstoff mit, da muss man sich halt durchboxen gegen mich. Hat sie gesagt, ja, typisch. Aber das ist lange her.
Mhm.
Gut, also ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, was zu erzählen, bevor ich mit meiner großen Marriage-Story-Analyse anfange.
Mhm. Ach jetzt? Was erzählen?
Ja, du kannst aber auch mich einfach jetzt machen lassen.
Ich lass dich jetzt mal machen. Nee, wir sind doch jetzt wir schreiten doch jetzt in Richtung Popkultur.
Kann
anfangen.
Ja.
Ich hätte noch ein Wie dumm übrigens.
Ja, bitte.
Wie dumm. Du, ist schon ein bisschen her, aber der Leiter des schottischen Transmit-Festivals.
Findest du jetzt schon gut?
Ja.
Obwohl ich nicht weiß, was es ist.
Ja. Hat reagiert auf Kritik, dass von den 13 bis jetzt gebuchten Acts für das Festival nur 2 weiblich sind. Und hat daraufhin gesagt, dass er würde ja mehr Frauen buchen, wenn es mehr gute Frauen gäbe. Es müssten mehr Frauen Gitarren in die Hand nehmen und Bands gründen, Musik machen. Und da hat sich ein mir, sag ich mal, nahestehendes Online-Musikmagazin mal dran gemacht, ihm mal 100 Frauen zu präsentieren, die sehr wohl schon Gitarren in die Hand genommen haben. Und 100 Künstlerinnen, die einem relativ schnell, auf die vielleicht du auch und wir jetzt vielleicht kämen, ohne groß nachzudenken, auf die man kommen kann. Das nur als Beispiel.
Ja, besonders dumm ist natürlich die Aussage, ja, dass es da nicht genug gäbe.
Das ist eben, genau.
Was, wo ich mich dann gleich selber an die Kantare nehmen muss, sagt man das noch?
Kantare oder Kandare?
Kandare heißt es, glaube ich.
Kandare, ja. Du bist bei Kantare. Ja. Oh, Kantare.
Ja. Oh. Ich
reiße mich selber am Riemen.
Ist natürlich, dass ich, wenn ich so meine Bestenlisten, ich bin mal so meine Bestenlisten der letzten Jahre durchgegangen.
Ja.
Es werden mehr Frauen, zugegebenermaßen, aber das war schon sehr männerlastig. Also ich muss mich zumindest von meinem Musikgeschmack da auch selbst in die Pflicht nehmen. Mhm. Muss ich schon sagen, ja. Also trifft bei dir vielleicht nicht so zu, aber ich glaube, da bist du auch die Ausnahme.
Ja.
Ich glaube, wir Männer sind schon auch oft männerlastig und müssen, ich finde, dann auch bis fast so ein bisschen quotenmäßig auch gucken, wo die Frauen herkommen, wo sie sind und danach forschen. Und das hat sich jetzt, hat sich ja wirklich viel geändert zwischen meinen Bestenlisten 2012 und 18, aber ja. Kann immer noch besser werden.
Aber da steckt die sehr interessante Aussage drin, dass man an seinem Geschmack arbeiten kann.
Ja, natürlich.
Das kann man, ne?
Ja.
So natürlich ist das, glaube ich, eigentlich. Viele sagen, ja, Geschmack ist Geschmack.
Ja.
Ich glaube, so, und da sind wir übrigens auch schon wieder bei Barry, da kommen wir gleich drauf, woran man alles arbeiten kann. I pray that we can change our nature.
Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Überleitung zu Marriage Story.
Ah.
Eine Marriage Story von Noah Baumbach ist der Netflix-Film des Jahres. Was heißt Netflix-Film? Also Irishman kannst du dagegen mal wirklich komplett streichen. Mhm. The Marriage Story ist einer der Filme des Jahres, einer der Top 5. Also da ist, man liest es auch andererseits schon und ich will es auch nicht wieder, mir geht es nicht darum, irgendwie dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du es noch nicht gesehen hast. Es kam erst am Freitag, du hattest wenig Gelegenheit. Aber das ist der Hammer.
Okay.
Ich erzähle kurz die Handlung. Adam Driver und ScarJo, also Scarlett Johansson, sind...
Sagt man so, ja?
Ja.
It's a thing.
Sind verheiratet,
ja.
Aber gerade dabei, sich zu trennen.
Mhm.
Und sie geht nach... Er ist Theaterregisseur in New York, sie ist seine Schauspielerin, aber sie will zurück zum Film oder zur Serie und geht nach L.A. mit dem Sohn, bleibt da aber und gleichzeitig läuft diese Scheidung. Und er sagt so, Moment, das passt mir nicht so ganz. Und eigentlich wollten sie es klären, einfach unter sich klären, wie sie das machen mit der Scheidung. Und ich glaube, er wollte sich auch gar nicht scheiden lassen, so wirklich. Und dann schalten sie aber so Anwälte ein. Und zwar so richtig teure, fiese, fiese.
Harte Hunde.
Harte Hunde. Laura Dern und Ray Liotta.
Oh, I'm all in.
Unfassbar mies. Was für Scheißleute. Wobei natürlich Laura Dern, obwohl sie wirklich sehr unangenehm ist mit ihrer ganzen Präsenz, natürlich als Frau, die immer die besseren Argumente, und das meine ich nicht ironisch, sich hat. Und Ray Liotta natürlich einfach wie so ein purer Scheißtyp wirkt.
Mhm.
Und Laura Dern immerhin noch ein paar gute feministische Parolen ausgibt. Aber beide sind unerträglich. Und beide lassen sich auf dieses Spiel mit dem Teufel auch so ein bisschen ein. Und man verfolgt den Film einfach wirklich chronologisch, was passiert mit das Nachbereiten ihrer Ehe. Und zwar ohne doofe Flashbacks,
ja,
sondern tatsächlich, das einzige Flashback, was es gibt, das ist nämlich keins, das ist ein Wahnsinnsanfang. Ich kann spoilern, weil es ist die erste Minute des Films. Kannst du dich noch an Transfigurieren aus der Kuschelparty erinnern?
Ja.
Ganz gut sogar. Das müssen die am Anfang beim Therapeuten machen.
Ah, ja.
Du siehst aber noch nicht, dass sie beim Therapeuten sind, sondern du hörst nur per Voice-Over, was sie für gute Eigenschaften haben. Und siehst sie so ein bisschen in ihrem Ehealltag und mit ihrem Kind. Und es ist so herzergreifend, aber die sagen so liebe Dinge über sich. Und dann sieht man mal, wie wichtig das ist. Und es ist toll und es ist wirklich rührend. Und du denkst, Mensch, die passen irgendwie zusammen.
Verflixt.
Und die haben tolle Eigenschaften. Und dann stellst du fest, cut, sie sitzen beim Therapeuten und das war eine Aufgabe.
Ja.
Und sie will es gar nicht vorlesen.
Okay.
Es klärt sich auch noch später, warum sie es nicht vorlesen will. Und es ist ein Film über Beziehungen und es ist ein brutaler Film über Beziehungen. Und ich würde auch sagen, wer da nichts von sich selber erkennt in Beziehungen, ist ein fucking Liar.
Gut.
Es ist natürlich nochmal, es ist besonders hart für Leute, die geschieden sind oder sich scheiden lassen. Es ist aber mindestens genauso hart für Leute, die noch verheiratet sind, sage ich mal. Es ist auch sehr hart für uns Männer, weil wir müssen Sachen aushalten, die vielleicht auch ungerecht sind und in dem Film auch durchaus ungerecht dargestellt sind, aber irgendwo auch, weil man sie aushalten muss. Und es ist dann teilweise auch tatsächlich lustig. Das ist unglaublich. Es ist eine sehr schön. Unfassbare Balance, wie so ein Film, der so brutal Beziehungen seziert. Aber also natürlich ein bisschen auch das Sozialsystem in Amerika, was also das Scheidungssystem oder das Ehesystem, das auch und seine gerichtlichen, seine justiziären Auswüchse. Aber es ist trotzdem auch irgendwie lustig. Also es gibt die Mutter von, also die im Film die Mutter von Scarlett Johansson spielt, ist so unfassbar lustig. Und die zweite sehr lustige Figur, ich muss da schon mal darauf hinweisen, ist Adam Driver, die engagiert sich ja Laura Dern als unheimlich harte Hündin. Mhm. Und der Adam Driver will aber das Spiel erst nicht mitspielen und engagiert erst einen relativ humanen, netten und auch nicht so teuren Opa-mäßigen Anwalt.
Ja.
Und der ist der Hammer. Der ist wirklich der Hammer.
Okay.
Das ist der Hammer. An den bin ich eigentlich verliebt.
Okay, also ich werde es gucken.
Und Noah Baumbach war selber von 2005 bis 2013 mit Jennifer Jason Leigh verheiratet.
Okay.
Ist wahrscheinlich vielleicht auch halt, vermutlich autobiografische Bezüge, könnte ich.
Der Gedanke drängt sich auf, ja.
Könnte ich mir vorstellen. Ein Easter Egg nur für uns in dem Film. Es gibt einmal kommt so ein Richter vor.
Ja.
Bei so einem Gerichtstermin und der Richter ist Bob Fossil.
Ach.
Ja. Ach Gott, Mighty Bush.
Ja, natürlich, der Zoodirektor.
Ja, genau.
Toll. Fantastisch.
Absolut.
Das ist sowieso, wenn man so Schauspieler dann irgendwo sieht, dann fühlt man sich sofort auf einer Ebene. Also auf einer Ebene, aber dann weiß man, okay, jetzt da ist was drin für einen.
Ja, also liebe Brennerpass-Hörer und Hörerinnen, ja, dazu wäre ich jetzt gleich gekommen.
Was?
Schaut euch den Film an, das ist wirklich, der sagt mehr über Leute aus als
eigentlich so gut.
Ja, als weiß nicht, als jeder. Ja,
wenn du das auch gerade so erzählst, denke ich so, was das.
Das macht
Trennung. Also man sieht immer Filme, wie sich Leute verlieben, aber so Trennung ist eigentlich, da lernt man auch sehr viel über Menschen. Hm. Ich glaube, der letzte gute Film, den ich natürlich jetzt, der hier im Raum steht, oder den ich, glaube ich, dazu gesehen habe, war Kramer gegen Kramer.
Ja, vielleicht ist das nur moderne Kramer gegen Kramer. Ja, also wenn das der Film muss ein Klassiker werden, ich bin mir eigentlich sicher.
Okay.
Es gibt noch so eine Szene, da kommt so eine Gutachterin und beobachtet so, wie er mit seinem Kind so lebt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Haben die Kinder? Weil das finde ich mit die stärksten Momente in Kramer gegen Kramer.
Das ist der Sohn, den sie haben, ist der Henry, ist quasi das zentrale Element des Streits
auch. Ja, ja.
Es geht um Sorgerecht.
Ja, ja.
Und da kommt eben so eine Gutachterin und will halt sehen, wie er mit seinem Sohn lebt.
Ja.
Und es ist wahnsinnig trist und auch wahnsinnig komisch, weil diese Gutachterin einfach so. Die wirkt grundsätzlich betroffen und eigentlich hat so ein Grundentsetzen, bringt die mit. Das ist, glaube ich, einfach ihre normale Mimik. Wer weiß, was die sonst zu sehen kriegt.
Ja.
Aber du kannst nichts, kennst du so Leute, die so kritisch wirken, dass du in deren Gegenwart nichts richtig machen kannst?
Ja, natürlich, klar.
Du lässt schon den Schlüssel fallen, wenn du sie nur siehst irgendwie.
Ja.
Alles geht schief.
Natürlich.
Und irgendwann sagt er mal was ganz Doofes zu ihr, aber was ganz Schlaues gleichzeitig. Was doof ist, weil er sich wahrscheinlich nicht beliebt macht bei ihr, aber er sagt das Schlaues und sagt zu ihr, do you ever observe married people? Weil er merkt schon, dass sie so streng ist mit ihm und dem, wie er lebt mit seinem Sohn. Aber natürlich hat er recht, weil in einer Ehe wird es nichts anderes sein. Der Vater motzt rum, das Kind hat keinen Bock, will nicht ins Bett gehen, die Mutter macht noch irgendwas, da wird ein bisschen rumgekabbelt, irgendwas fällt um, das Essen kommt nicht rechtzeitig oder es verbrennt irgendwas. Aber kein Gutachter, der Mensch würde das irgendwie komisch finden, weil es ist halt einfach ein Familien-, ein Eheleben.
Ja, kein gutachtender Mensch wird es je zu sehen kriegen, als der Funktion als Gutachter, ja.
Ja, genau.
Aber, ja.
Und deshalb, do you ever observe married people? Mhm. Und sie so, dann sagt sie so, what? Und er so, forget it, it's just a joke. Also wirklich fantastisch.
Ja.
Genau. Und ich muss auch sagen, auch der Umgang mit seinem eigenen Kind, wie der in dem Film dargestellt wird, sowohl Mutter zum Sohn als auch Vater zum Sohn, auch da ist Erziehung dann auch ein Thema. Also es ist auch toll, es spielt auch noch mit rein. Ich habe mich auch gleich ertappt gefühlt bei ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, da bist du eigentlich auch nicht gut drin. Auch das hat mir nochmal meine Erziehung irgendwie gespiegelt. Und wobei ich habe schon was zu spät, weil ich habe einen anderen Spiegel noch vorgehalten bekommen, weil ich habe meinen Sohn so geschimpft wegen seiner Schreibschrift irgendwie, dass gleichzeitig meine Weihnachtsplätzchen alle komplett verbrannt sind. Und Karma hat es mir richtig zurückgezahlt.
Karma-Kekse.
Ja. Okay, aber jetzt bist du dran, denn du hast endlich, finally, the Rüdiger has come back to Barry.
Barry, wollen wir, ja, also, ich hätte jetzt auch kurz Gossip erzählt von Justin Timberlake, der hat mit einer Kollegin Händchen gehalten und hatte sich dann öffentlich von seiner Frau, von Jessica Biel, eingefordert, auf Twitter entschuldigt. Das fiel mir jetzt noch ein zu Ehegeschichten. Aber pass auf, wir reden über Barry. Wollen wir über Barry reden? Also Barry, ich habe kurz an Fleabag gedacht. Fleabag, die erste Staffel, ist wie bei Barry auch sehr, sehr gut.
Mhm.
Aber die zweite Staffel ist echt wirklich nochmal eine Nummer schärfer. Ich bin jetzt bei Folge 5, die, wie du mir geschrieben hast, ja auch wohl doch auch unter Kritikern durchaus zu Recht auch Furore gemacht hat.
Ja, voll.
Aber ich lache durch. Ich lache durch. Wir haben gestern wie auf einem Stern-Titelblatt haben meine Frau und ich nebeneinander im Bett gesessen und jeder hat auf seinem Computer mit Kopfhörer unterschiedliche Sachen geguckt. Und meine Frau hat was Ernstes geguckt, die hat der Pass geguckt und sagte, das Bett hätte ja gebebt. So habe ich gelacht neben ihr. Ich bin wirklich ganz begeistert. Es ist nochmal, die Figuren sind schärfer, es arbeitet mit allen Mitteln, um da, jede Szene hat noch einen humorigen Twist. Also ohne, dass jetzt bemüht ist, es passiert so nebenbei, es passiert auch sehr viel über Verzweiflung. Also ich lache sehr und das kulminiert für mich jetzt gerade erstmal in der Folge, die ich gestern Abend gesehen habe, in der Folge 5.
Ronnie Lilly heißt die Folge. Ja. Und man
kann es ja vielleicht kurz erzählen, unser Freund Schauspieler und Auftragsmörder Barry, jemand eigentlich nicht umbringen will. Er schleicht sich ein zu jemandem in die Wohnung, aber ich weiß, soll ich es erzählen? Du hattest mir auch vorher erzählt, ich wusste ja, was passieren wird.
Ja,
aber
das sind ja die ersten 2 Minuten.
Es sind die ersten.
Oder 5.
Und dann ist es kein Spoiler mehr eigentlich, das hat mich eben schon irritiert, wenn es so früh passiert.
Dann ist es klar, ein milder Spoiler.
Ein milder Spoiler, gut, nur das festzuhalten. Der sich dann allerdings, dass sein Opfer, oder den er eigentlich gar nicht umbringen will, sondern nur wegschicken will, zeigt sich dann allerdings sehr versiert im Taekwondo.
Ja, das reicht ja eigentlich
aus. Das ist schon nicht leicht für ihn zu bewältigen, bis die Tochter nach Hause kommt.
Ja, genau, mehr habe ich aber auch nicht erzählt. Ja,
gut, genau.
Und das hat, eine Absurditätslevel von
Tarantino.
Nee, also ja, auch.
Aber es geht so irgendwann so weiter. Also es gibt einen Moment, wo sein wunderbarer Partner Fuchs aus dem Auto steigt und mit dieser Tochter reden will.
Ja.
Und was dann passiert? Ja.
Don't go there.
Don't.
Fuchs ist auch so geil. Weil
ich liebe Fuchs.
Fuchs ist auch so ein Dirtbag.
Oh.
So ein ekliger Typ.
Einfach nur, wie die halten und sie sitzen und sagen, das Erste, was er go get her. Da hat es mich zerrissen.
So, aber eigentlich, also nicht, dass ich dir in die Humorparade fahren will, aber es ist auch ein bisschen trist auch, oder? Ich meine, du lernst über Barrys Vergangenheit im Krieg, also es ist nicht nur lustig eigentlich.
Nein, überhaupt nicht. Aber auch das ist ganz wunderbar. Auch wieder ein Beispiel für das.
Rüdiger hat jetzt wieder Tränen in den Augen, nur weil er dran denkt.
Ja, was so lustig. Es kommt dieses Gespräch, wo wir eben geredet haben, über dieses, kann man seine Natur ändern? Und er geht zu seinem Schauspiellehrer und Barry hat eine schlimme Vergangenheit, er hat schlimme Dinge getan. Und der Schauspiellehrer, muss man sagen, zum ersten Mal auch. Sie sind einen kurzen Moment auf Augenhöhe. Und sie versprechen sich gegenseitig zu helfen, was alles ganz wunderbar ist, bis der Schauspieler sagt, dass diese Privatstunden dann aber extra kosten. Ja.
Wer es nicht weiß, nachgetragen, bei Barry geht es darum, dass ein Auftragskiller Schauspieler werden will.
Ja.
And that's it.
That's it.
Aber du hast natürlich meiner Meinung nach fast das Lustigste vergessen, nämlich unseren Freund Hank.
Ja, Freund Hank.
Tschetschenische Mafia.
Als ich gesagt habe, die Figuren sind ein Stück schärfer geworden und also was, habe ich eigentlich hauptsächlich über Hank geredet. Hank spielt da etwas, was so ein, das kann ich gar nicht beschreiben, es ist so grundbeleidigt, aber auch
so neugierig und
neugierig,
naiv, verspielt.
Er ist so wie so ein Pitbull-Welpe.
Ja.
Er ist auch gefährlich. Er ist aber auch irgendwo herzensgut.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so eine Figur auf dem Papier entwickeln kann. Ich glaube, das ergibt sich mit dem Schauspieler.
Nein, ja. Du, und ganz viel, glaube ich, dass da ganz wunderbare Regisseure am Werke sind. Und unter anderem die ersten beiden Folgen, die ich auch schon sehr, sehr stark finde, ist der Regisseur Hiro Murai, der sehr viel Musikvideos schon gemacht hat, sehr viel Werbung gemacht hat und unter anderem zum Beispiel der Regisseur ist vom Childish Gambino-Video This is America.
Mhm. Ja.
Der macht, ich glaube, von dem werden wir noch viel hören.
Ja, gut, dass es nachgeschaut
ist.
Ja. Die Ronnie Lilly, glaube ich, hat er selber dann gemacht. Also er.
Ja. Ah. Ah. Bill Hader, nein.
Doch.
Ah.
Ja.
Ach, sieh mal an, das ist sein Das wäre aber sehr interessant, das zu wissen.
Willst du mal nachschauen?
Ja, lass mal nachgucken. Guckst du es nach?
Ja, du überbrückst.
Ich überbrücke. Was habe ich denn hier?
Also ich habe als nächstes den Trailer vom James Bond-Film hier auf der.
Ja.
Auf der Liste.
Na, da haben wir so. Jetzt haben wir zwei Trailer. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Es ist.
Bill Hader was?
Bill Hader. Ja, ja. Das ist immer interessant, dass das sein Humor ist.
Ja.
Auch zum Beispiel diese Skimaske, dass er selber so seine Figur schon sowas Krankes, sag ich mal, durch diese Kombination aus Sturmhaube und Skimaske gibt, finde ich sehr interessant. Oder einfach, dass dadurch, dass so viel Blut spritzt und das durch seine Mundöffnung reinkommt, er am Ende aussieht wie Breaking Bad. Er hat so einen Bart, wie oder?
Ja, das stimmt.
Wie Heisenberg.
Ja.
Wie er in den Drugstore reingeht, er sieht doch aus wie Heisenberg. Mit, ja.
Oh, diese Drugstore-Szene.
Ach Gott.
Der Drugstore-Kampf.
Ja.
Irre.
Na gut.
Okay. Also ich wäre jetzt bei No Time to Die, aber du kannst gern was reinschieben, wenn du willst.
Time to Die ist Time für Bond. Also ist sehr viel. Ist
der Trailer zum neuen Bond-Film?
Ist sehr bondig.
Pass auf.
Es passiert.
Weißt du, wer Regie geführt hat?
Nein.
Cary Fukunaga. Erste Staffel True Detective.
Ah.
Sieht alles fantastisch aus, kann man nicht meckern.
Ja.
Aber das ist ja bei Bond-Filmen immer das wenigste Problem.
Mhm.
Ich habe mich gefragt, wie viele Bond-Gegner gibt es da eigentlich? Sind mehrere. Christoph Waltz ist da wieder dabei. Dann Rami Malek ist dabei.
Ja. Freddie Mercury, ja.
Noch jemand habe ich gesehen. Viele Bond-Girls gibt es auch.
Ja.
Eine neue 00-Agentin.
Mhm.
Lea Seydoux, die ich wirklich fantastisch finde, die mich neulich auch in The Lobster so begeistert hat.
Ah, okay. Mhm.
Ja, und ansonsten muss ich sagen, wirkt es wie drei Bond-Filme in einem. Wirre, wie viele Schauplatzwechsel.
Das muss man sagen, ist aber auch etwas, was du immer sehr wenig magst.
Ja.
Das fällt mir immer auf. Du magst es nicht, wenn es hektisch wird.
Ja, genau.
Kann das sein?
Ja.
Ja.
Ich mag es nicht, wenn es zu ruhig wird.
Ja.
Es gibt so einen Film auf Netflix, durch den ich mich gerade quäle, Atlantics. Das ist so ein Film über arbeitende schwarze Bevölkerung in Dubai.
Entschuldigung, ganz kurz, wo du Atlantics sagst. Dieser Hiro Murai hat auch bei sehr vielen Atlanta-Folgen Regie geführt.
Mhm.
Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass ich auch noch Geld ausgeben werden muss, um mir Atlanta anzugucken.
Ja, vielleicht schenke ich es dir zu Weihnachten die Staffel. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch was Schönes für dich.
Diese Atlantics ist mir eigentlich ein bisschen.
Ich hab was richtig Schönes für dich.
Das dauert mir zu lang.
Ja.
Da wird mir nicht schnell genug auf den Punkt gekommen, aber so ein Bond-Gehetze ist auch nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe dem Film nicht so vorfreudig entgegen.
Ach du, Bond ist doch immer ein bisschen wie Star Wars, finde ich. Man freut sich sehr drauf, man ist irgendwie angeteased, man mag das, sag ich mal jetzt, Universum. Meistens ist man enttäuscht und angenehm überrascht, wenn es doch gut war. Also so geht's mir.
Ja, das ist. Ja, und es gab eigentlich nur mit Skyfall und Casino Royale nur zwei
Bond-Filme,
die mir gefallen haben. Aber Skyfall fand ich nicht so gut wie andere Leute. Casino fand ich richtig gut.
Casino war sehr gut.
Weil das war halt wirklich beschränkt auf die Figur und auf.
Ja, und es hatte die Eleganz
und Eva Green und
Eva Green und so einen tollen Gegner, Chiffre. Ja, es war wirklich sehr gut. Oh, das gut. War jetzt mein Computer, der mich daran erinnert, dass ich irgendwas aktualisieren soll. Na gut.
Okay.
Wir haben noch einen Trailer gesehen,
ja.
Oder ich. Mein Computer erinnert gerade, der ist in Erinnerungsphase, weil das macht mir sehr Ton aus. Wonder Woman?
Wonder Woman 1984 heißt der,
um das ist schon ein Fehler drin, ne?
Wieso?
Der heißt 1984 und die Filmmusik ist New Order, Blue Monday. Und der Song kam erst 86 raus. Eat This.
Wow. Ja. Gut, also, deliberate mistake, würde
aber
ich sagen.
Aber das ist, würde ich auch
sagen. Das ist ja so offensichtlich, aber.
Ja.
Und wer weiß, ob es auch nicht nur im Trailer ist.
Ich wusste
ist.
Das natürlich auch nicht. Ich habe heute Morgen meiner Tochter den Trailer gezeigt. Sie so, oh, als sie Gal Gadot sieht, oh, Wonder Woman. Zweiter Satz, den sie sagte, oh, Steve ist wieder da. dann kurze Pause. Wie hat er denn das geschafft?
Ja, das wird wohl über Zeitreisetechnik ja. geschafft werden. Ja, aber ich dachte auch erst, ich wusste ja, dass er dabei ist, Chris Pine. Mhm. Und dachte erst so, brauche ich nicht. Aber als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich,
schön, dass er da ist.
Komm her.
Und er ist auch lustig.
Ja, er ist lustig. Dieser abgenudelste, ist kein Spoiler, kommt im Trailer ganz am Ende. Dieser abgenudelste Witz mit was ist Kunst und was ist nicht.
Ja.
Erwacht da zu neuem Leben.
Ja.
Wo sie sagt so, Mensch, ist alles Kunst hier, ist echt toll. Und dann steht er so neben dem Mülleimer.
Ja.
Und sie so, das ist nicht Kunst.
Yeah, that's a trash can. Oh, yeah, sure, yeah, that's a trash can.
Ja. Ja, was hat deine Tochter noch gesagt?
Ja, das hat dann auch darüber gelacht, ja.
Ja.
Also es funktioniert.
Pedro Pascal ist dabei, der Mandalorian mit Perücke.
Ach, natürlich. Natürlich. Ja. Siehste. Hm. Perücke. Ja, das, wie Hank mit der Perücke in den Laden. I'm wearing a wig. Ja, ich erkenne dich. Ich bin verkleidet. Ja, Hank, ich habe dich erkannt.
Ach Gott, bin ich ganz stolz, dass er wir reden wieder von Barry, dass er wieder auf die Idee kommt, dass er auf die Idee kam, eine Perücke zu tragen.
Irre.
Und es ist ja klar, dass er eine Perücke trägt, weil sonst hat er eine Glatze. Und dass er aber
nicht
Barry
eine Glatze, dann, auch die, ach, keine Augenbrauen und nichts.
Nee, ja, und dass er Barry da so generös darauf hinweist.
Ja.
Übrigens.
Herrlich.
Perücke.
Ja.
Und Barry so,
Er ist sehr stolz auf sich.
Ja, so oh, das ist so putzig.
Putzig ist er.
Ja. Ja, genau. Und, ich finde, das sieht gut aus, der Film Wonder Woman 1984.
Pass auf, es gibt ja viel so in Kritiken, egal was so kritisiert wird, sowas, wenn man Dinge beschreiben muss, sowieso Madonna trifft Lady Gaga oder hier würde ich sagen, Wonder Woman trifft Stranger Things. Mhm. Ein bisschen. Wir haben auch ein Einkaufscenter, das da offensichtlich irgendwie eine richtige Rolle spielt. Ja. Aber du hast ja die dritte Staffel gar nicht gesehen von Stranger Things.
Nee.
Deshalb kennst du auch das Einkaufszentrum nicht.
Nee, aber ich habe darüber gehört in dem Podcast, dass das den Reiz auch der dritten Staffel ausmacht.
Ja.
Ja.
Scoops ahoy.
Stranger Things verlässt ja, wie heißt es, Kaff, wo sie wohnen?
Hawkins. We're not in Hawkins anymore.
Ja, genau. Und da sagen ja viele, das ist ja eigentlich so der Reiz gewesen, dieser geschlossene Kosmos.
Ja.
Ja.
Mal gucken.
Ich komme da nicht mehr rein. Bei mir ist es zu spät. Mir reicht es auch mit den 80ern, bald, aber noch nicht. Der geht noch.
Nach dem Trailer, das nehmen wir noch mit.
Das nehmen wir mit, ja. Genau. Okay. Weil wir gerade so schön bei Pedro Pascal waren, muss ich natürlich zum Mandalorian überleiten.
Okay, was macht Baby Yoda, Bernie? Schläft er durch?
Ich weiß nicht. Mandalorian, ich muss sagen, hat so ein bisschen für mich, it's jumped the shark. Weißt du, was das heißt?
Du hast es letzte Woche schon mal gesagt.
Ja, das heißt, es ist drüber irgendwie.
Ja.
Jetzt hat es sich ausgereizt so ein bisschen. Also ich glaube, habe ich das schon gesagt, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass das so ein bisschen abseitigere Star Wars ist oder so ein Western, wie Jon Favreau gesagt hat.
Mhm. Ja, das hast du schon gesagt. Oder ich weiß aber nicht, ob du es hier gesagt hast. Oder?
Es ist einfach was für Kids. Mhm. Ich habe es Ludwig jetzt meinem Sohn gezeigt und der hat quasi, obwohl es auf Englisch war, dem hat es super gefallen, hat geguckt, ist auch nicht viel Dialog, hat gesagt, das war mal eine tolle Star Wars Folge.
Die erste Folge?
Nee, die fünfte waren wir jetzt, glaube ich.
Okay, ja.
Und ich weiß nicht, dann habe ich drüber nachgedacht, ja, wahrscheinlich erwarte ich. Wie immer sind es die Erwartungen, ne?
Ja.
Weil eigentlich, es war sehr viel Fanservice. Ich verrate nicht zu viel, wenn man sagt, die waren kurz auf Tatooine. Es passiert eigentlich wenig in der Handlung. Ich finde, der Mandalorian selbst erweist sich auch oft als ganz schön naiv, manchmal echt tatsächlich ein bisschen doof. Also fällt schwer, sich mit dem zu identifizieren.
Blecheimer.
Weil man tatsächlich denkt, okay, wenn er ein bisschen gerissener wäre, dann dürfte er auch fies sein, das ist okay. Aber er ist teilweise einfach echt manchmal arg naiv. Und jetzt war es auch so, dass Baby Yoda, jetzt ist es schon so, dass ich denke, so okay, wieder ein Planet, wieder ein neuer Auftrag. Anfang dachte ich ja noch, ich will Abenteuer, nicht so viel Baby Yoda. Jetzt denke ich, bitte gib mir mehr Baby Yoda. Mhm. Ich gucke eigentlich nicht mehr wegen dem Mandalorian, sondern ich gucke wegen Baby Yoda. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass Baby Yoda irgendwann mal kurz abgegeben wurde hier in der Yoda-Kita, wenn man so will.
Im Ikea-Bälle-Paradies.
Ja, falls es auf Tatooine sowas gibt, ich kann es ja nicht spoilen. Ja, also ein bisschen, ich will nicht sagen, ich bin raus, ich gucke natürlich weiter, aber naja, ist doch was für Kids eher.
Na gut, ist auch Disney.
Ja, und Jon Favreau hat gesagt, er wollte absichtlich keinen Merchandise machen, weil jeder sollte Baby Yoda gleichzeitig und für sich entdecken. Und es hätte einfach nichts gebracht, wenn es ab Folge 1 oder vorher schon überall...
Gleichzeitig und für sich entdecken, ja danke. Und wir Europäer kriegen es erst im März.
Ja.
Gleichzeitig und für sich.
Good point, Rüdiger, good point. Aber zumindest nicht schon bei Toys R Us, gibt's ja nicht mehr bei uns, das heißt ja jetzt Smith Toys. Mhm. Zumindest da schon den Baby Yoda 3 Wochen vorher im Regal stehen sehen.
Aha.
Ja. Übrigens, Baby Yoda sieht genauso aus wie Gizmo von Gremlins.
Ja.
Gibt's so, so Vergleichsbilder im Netz. Watchmen habe ich geguckt. Wie weit bist du bei Watchmen?
Erst Folge 4.
Ja, okay. Was ist passiert in Folge 4? War das schon die Looking Glass Spezialfolge?
Nein, noch nicht.
Okay, gut. Ah, du hast ganz tolle Höhepunkte noch vor dir.
Ja.
Bei mir geht's auch, finde ich, ein bisschen bergab. Weiß ich nicht, will ich nicht sagen, aber pass auf, du hast ja besorgt gezeigt, dass Damon Lindelof so viele Fässer aufmacht, die er gar nicht zukriegen kann im Laufe der Staffel. So ein bisschen, du hast so ein bisschen The Leftovers misstrauisch.
Ja, und krasse Wendung auf Selbstzweck, war meine Angst.
Genau. Und ich habe dir so ein bisschen prophezeit, naja, das ist nicht zum Selbstzweck, das dient alles der großen Handlung und alle Fässer werden auch wieder zugemacht. Das ist so, aber auf so eine krasse Art und Weise, dass ich fast wünschte, die ein oder anderen Fragen blieben offen. Weil es wird wirklich alles, was angedeutet wird, wird tatsächlich alles beantwortet. Also ich habe jetzt schon 8 auch schon gesehen heute, ganz früh heute Morgen. Und 9 ist ja das Staffelfinale und ich glaube, alle Fragen werden beantwortet. Vielleicht als Übergangs-Cliffhanger für die neue Staffel, falls es eine gibt, welche neu gestellt, aber alle alten, die man hatte, glaube ich, werden beantwortet. Und zwar auf so eine krasse Sache, dass man wirklich, also kennst du das, bin ich wieder bei dem Bond-Film, dann passiert zu viel irgendwie. Dann wird's, um das schöne alte Wort zu benutzen, Hanebüchen.
Mhm.
Ich fand's Hanebüchen. Wenn ich dann aber diese Kommentare unter zum Beispiel Metacritic lese von so Usern, die sich eingetragenen Usern, die Watchmen bewerten, rezensieren, die Hässigkeit und diese Unaufgeschlossenheit gegenüber so einer Neuinterpretation des Themas, dann bin ich wieder doch ein bisschen mehr bei Watchmen. Und dann gucke ich auch weiter und denke, okay, ihr Leute, ihr traut euch vielleicht ein bisschen zu viel, aber ihr traut euch was, das muss man honorieren.
Mhm.
Also die lehnen sich so weit aus dem Fenster, dass sie eigentlich schon zu Folge 8 eigentlich schon rausgefallen sind. Aber es ist mutig und es ist visuell sehr ansprechend. Also ich bleibe ein Watchmen-Homer, aber ich muss sagen, also starker Tobak.
Okay.
Tatsächlich. So, jetzt wäre ich hätte ich noch 2 Musiktipps, aber
ich habe was gelesen.
Ja.
Das würde ich wirklich empfehlen wollen, von Jonathan Safran Foer. Wir sind das Klima.
Mhm.
Hast du davon gehört? Ich glaube, Werbung in dem Sinne muss man dafür nicht machen. Das ist ein Bestseller. Das ist
Bestseller Nummer 8 der Liste Nummer 1.
Aber trotzdem empfehle ich es mal hier, weil es mir wahnsinnig gefällt, dass er das alles. Es geht um den Klimawandel und es wäre sehr leicht, da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger besonders den Ansatz, den er als extrem wichtig ansieht, nämlich um den Klimawandel zu vermeiden, nämlich eine Umstellung unser aller Ernährung, das mit erhobenem Zeigefinger zu tun, das tut er nicht. Er bricht ein sehr komplexes, sehr abstraktes Thema, was genau dadurch, dass es irgendwie auch abstrakt ist, Gefahr läuft, dass, obwohl wir gefährdet sind, es einem auf seltsame Weise nicht egal ist, aber vielleicht kalt lässt, weil man irgendwie denkt, ich weiß gar nicht, ich habe mal so über den Klimanamel nachgedacht, was ich über den Klimawandel denke. Irgendwie, das hat ja die Thunberg in Amerika gesagt. Das sagt sie lustigerweise.
Jetzt sagst du auch schon die Thunberg.
Die Thunberg, als hat Greta Thunberg bei Trevor Noah gesagt. Das Lustige, wenn Amerika, hat man das Gefühl, Klimawandel ist eine Glaubensfrage, wohingegen in Schweden oder Europa es schon relativ klar ist, dass es ein Fact ist.
Hm.
Aber naja, ist also so, wie kommt man in die Handlung rein? Wir müssen handeln, wir müssen was tun.
Und du wolltest sagen, wie du über den Klimawandel denkst.
Ja, wie ich über den Klimawandel denke.
Du hattest die schöne Metapher, es lässt viele kalt.
Es lässt viele kalt, ja. Ja.
Und zu dir.
Ja, und das, vielleicht denke ich am Ende des Tages, wenn ich mich tief in mich reinhorche, dass ich denke, ja, ich glaube, der Klimawandel kommt. Oder er ist da und es wird sehr schlimm. Aber irgendwie werde ich schon überleben.
Hm.
Und die mir wichtig sind oder die.
Ja, du schon, aber du lebst ja dann auch nicht mehr.
Selbst das ist nicht sicher. Dass der Klimawandel nicht unter Umständen jetzt schon sehr bald. Also weiß ich, ein paar Jahrzehnte hat man ja vielleicht noch, vielleicht auch nicht, weiß man ja nicht. Aber ja.
Ah.
Was denkst du?
Ich bin besorgt, immer schon. Und auch immer schon pessimistisch gewesen, dass man das mit den 1,5 Grad Erderwärmung nicht die schafft.
Ja, offensichtlich.
Und auch das finde ich eigentlich
schon erreicht hat, ja.
Dass man die auch überhaupt schon in Kauf genommen hat. Mhm. Und jetzt schafft man es noch nicht mal. Also hat mich schon immer besorgt. Das ist meine kognitive Ebene, meine emotionale ist auch so eher, ja, kriegen wir schon irgendwie hin.
Tja.
Aber das ist nur, aber wenn ich daran denke, dass mein Sohn ja noch eine Weile länger auf diese Welt bevölkern muss als ich, bin ich dann schon eher unangenehm berührt.
Naja.
Und dann doch auf eine emotionale Weise.
Ohne das zu.
Und also er vereinfacht das Thema oder er geht's ins Handeln oder was
persönlich an. Also er ist als Beispiel, er ist Jude und er macht es fest an seiner Großmutter, die wirklich die vor den Nazis geflüchtet ist. Und alle im Dorf wussten, die Nazis kommen, aber keiner hat wirklich was getan und sie ist gegangen, weil sie sagte, es sind auch wirklich alle gestorben, außer ihr. Oder sind in Lagern gestorben. Und so, und ich dachte, was bringt einen dazu, ja, ein Wissen, das man hat, wie kommt man in die Handlung? So. Und ich meine, hat ja vor das Buch geschrieben, Tiere essen, wo es um vegetarische Ernährung, also ich habe es leider nicht gelesen, es geht um Massentierhandlung, Handlung, Haltung. Ich mit Zoohandlung, Massentierhandlung. Nee, es ist also halt und trotzdem schafft er es nicht, obwohl er das geschrieben hat und davon wirklich sehr, sehr überzeugt ist, dass er weiß alles darüber. Er schafft, er isst ab und zu Fleisch, gerade wenn er auf Tour ist. Also er ist sehr menschlich. So, und mit Ernährung geht es auch in dem Buch weiter, weil sagt er, wir werden es nicht schaffen, den Klimawandel abzuwenden, wenn wir uns weiter so ernähren, wie wir tun. Massentierhaltung ist einer der größten Klimawandelvorantreiber überhaupt. Mehr als alles andere, was einem jetzt als erstes einfällt.
Ja, das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich irgendwie, warum ich kein Fleisch mehr esse. Das hat ja auch irgendwie, das ist tatsächlich auch eine rein, um das Wort nochmal zu benutzen, kognitive Entscheidung. Also es ist keine so, die armen Tiere oder so, sondern es ist tatsächlich so, denke ich, ich muss halt irgendeinen Beitrag, muss ich halt auch leisten. Sonst wenn die gar nichts machen und ist halt auch keine Lösung. Also ist das halt so ein Minimalbeitrag von mir. Das ist so meine Motivation.
Ja.
Okay, ich habe noch zwei musikalische Tipps, da müssen wir unbedingt zum Sopranos-Staffelfinale. Ich mag eine Rapperin sehr gerne, die heißt Little Sims, was sehr lustig ist. Album heißt Grey Area. Bin ganz begeistert von ihr.
Okay.
Und ich habe ein bisschen in das letzte Nachlassalbum, also das Nachlassalbum von Leonard Cohen, Thanks for the Dance, was sein Sohn gestaltet hat. Du guckst du dort?
Nee, Leonard Cohen, ja. Lange nicht mehr gehört, ja.
Ja, aber der hat mit den letzten paar Alben wirklich so für Furore ist bei der Art von Musik vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber er hat tolle letzte Alben gemacht, und wo er sich schon sehr mit seinem Tod beschäftigt hat. Sehr düster, aber sehr, also wirklich wunderbar. Und da schließt sich das Album an.
Okay.
Der ist auch richtig Zeitgeist Cohen gewesen jetzt in den letzten Jahren, bevor er gestorben ist. Es war richtig so, nicht so, weißt du, so, Leonard Cohen, der lebt noch oder echt, der macht noch Platten oder so, sondern es war richtig so, hast du die neue Cohen-Platte schon gehört.
Okay.
Also es war richtig so, der hat so Zeitgenossen wie Tom Waits war einer, wenn der eine neue Platte rausgebracht hat, oder so, ich erinnere an die 90er Bone Machine oder so. Also, Tom Waits, der lief ja auf MTV und so, ne? Tom Waits, der findet sich ja immer wieder neu. Das hat sich ein bisschen, jetzt kriegt man es nicht mehr so mit in der, vielleicht noch im Feuilleton, aber es ist nicht mehr so Popkultur, es ist nicht mehr, wenn Tom Waits eine neue Platte rausbringt. Bei Cohen war das schon so in den letzten Jahren. Und tatsächlich ist das Album auch irgendwie, obwohl es total ruhig ist und besinnlich und sich auch mit Tod und vor allem, ist auch sehr nostalgisch, ich glaube, es geht mal Liebesnacht in Santiago oder so, klingt es wirklich, er singt ja eigentlich nicht mehr, er rezitiert ja nur noch, klingt es wirklich, es klingt verdammt zeitgemäß. Und es ist wirklich gut, man muss, kann es nicht anders sagen.
Okay. Ja,
gefällt mir besser als das andere, trotzdem sehr gute, düstere Album dieser Monate, das Ghost Scene von Nick Cave. Klar, schon mehr erwähnt hier. Okay, jetzt aber zu den Sopranos. Wir haben das Staffelfinale geguckt, das heißt I Dream of Jeannie Cusumano, was glaube ich echt ein bisschen Scherztitel ist. Ich glaube überhaupt, denken die sich manchmal Scherztitel aus.
Jeannie Cusumano ist glaube ich in der Folge nicht einmal zu sehen selber.
Nee, ich glaube sie kommt auch in der ganzen Staffel nur einmal vor, oder?
Ja.
Die Grillen, ich glaube, da kommt sie vor, oder?
Ja, als sie grillen und als Tony ihr das dem Kuss, also ihrem Mann, ja, das Kuss. Paket gibt. Mit dem Sand drin, was er aufbewahren
ja,
soll.
Ja, genau.
Wo
genau.
Die beiden dann spekulieren, da könnte auch was Gefährliches drin sein, was sehr lustig ist.
Ich glaube, der eigentliche Titel der Folge, den haben sie einfach nicht nehmen können, der eigentliche Titel der Folge ist Cunnilingus and Psychiatry brought us to this.
Ja, sehr schön.
Tonys Resümee der gesamten ersten Staffel.
Ja, sehr gut.
Und nicht ganz zu Unrecht.
Mhm.
Man sieht am Anfang Tony und Junior, so ein bisschen one last time einträchtig, muss man sagen.
Mhm.
Aber man merkt, Tony geht's eigentlich gut. Er hat irgendwie eine Aufgabe. Und der eigentliche Grund, warum es Tony auch gut geht, ich interpretiere jetzt mal so ein bisschen, ist, glaube ich, dass Tony auch frei ist von dieser Illusion, die er sich lange machen musste. Zwei Illusionen sind's, dass es schon irgendwie klappt mit seiner Mutter, dass seine Mutter ihn nicht tot haben will. Und Tony befreit sich jetzt langsam auch von der Illusion, dass im Prinzip er es ist, der seine Mutter umbringen will.
Mhm.
Und ich glaube, das ist tatsächlich, und natürlich der Anschlag auf sein Leben hat ihn auch irgendwie befreit.
Auf jeden Fall.
Aber man sieht ja oft, wenn Tony Leute umbringt, wie auch in der Folge oder auch bei Meadowlands der Folge, da geht es jetzt eigentlich gut drauf dann, ne?
Ja.
Vorher ist er so ein bisschen Jägermodus.
Ne, er spürt das Leben.
Ja, genau, er spürt das Leben. Und so ist es auch. Da passiert was, er kann jemand, er wird sich ja dem Auftragsmord an Junior widmen, also er versucht's. Und es ist was los. Also er ist gut drauf und ich glaube, man sagt oft auch bei Menschen, der hat jetzt eine Aufgabe wieder.
Mhm.
Das hat ihn aus der Depression gerissen. Und die Frage ist ja wirklich, ob Livia, seine Mutter, Tony nicht nur deshalb umbringen will, weil sie instinktiv eigentlich spürt, dass Tony sie am liebsten tot haben will. Und vielleicht reagiert sie auch nur auf eine gewisse Weise. Oder?
Ja.
Weil sie ist ja eine schlaue alte Lady.
Livia wirft eine Menge Fragen auf,
ja.
In dieser Frage, die Frage, ob sie schlau ist, ob sie ob sie dement ist, ob das alles ein abgekartetes Spiel ist. Junior ist ja richtig überzeugt davon.
Ja.
Junior kommt rein zu ihrem Zimmer und wirft ihr das alles vor, völlig klar. Wir erfahren später in der Folge, dass das FBI Tonaufnahmen gemacht hat im Altenheim.
Ja.
Wo sich dann die Frage stellt, ja, was war denn jetzt alles, wo kommt der Sound her, was war jetzt alles verkabelt, das Altenheim an sich oder vielleicht sogar Livia an sich, verkabelt. So, also es gibt ein sehr bemerkenswertes Gespräch auch zwischen ihr und Artie. Hm.
Bei Sepp and Wall im Buch heißt, she weaponizes Artie.
Ja, das ist gut.
Sie richtet ihn als Waffe gegen Tony und tatsächlich nimmt sich Artie sein Jagdgewehr und will auf Tony schießen. Und da kommt eine Szene, wo James Gandolfini sich selbst übertrifft. Nämlich, er lügt Artie so glaubwürdig an, dass wenn du das siehst, obwohl du ja weißt, dass Tony das Restaurant in Brand gesteckt hat von Artie, obwohl du das siehst, denkst du, vielleicht war es doch nicht. Der lügt doch nicht.
Mhm.
Obwohl, er lügt ja doppelt. Er lügt als Tony Soprano und er lügt natürlich als Schauspieler, weil er nur eine Text auswendig gelernt hat.
Ich glaube, die Technik an sich ist genau die gleiche. Von Tony Soprano und als Schauspieler. Du musst dich selber vorher von der anderen Wahrheit überzeugen.
Hm. Zurück zur Mutter. Und am Ende hat sie auch einen Schlaganfall.
Ja.
Und dann weiß man
oder nicht, auch
nicht. Das ist so genial gemacht von man weiß nicht, als Livia abtransportiert, Tony will sie eigentlich mit dem Kissen erdrosseln, aber sie wird dann mit dem Schlaganfall abtransportiert und man weiß nicht, ist ihr Gesicht entstellt wegen dem Schlaganfall, lächelt sie.
Mhm. Oder ist es durch die Maske verzerrt?
Oder ist es nur das Licht? Du musst wird auch so das Ganglicht wird da auch reflektiert auf dem Gesicht. Du weißt es nicht und du wirst es nie erfahren.
Übrigens, du sagst es gerade, wie Tony Soprano durch diesen Flur von dem Altenheim stürmt, muss man sagen, und dieses Kissen nimmt und sich das auch schon so in der Hand zurechtlegt. Er könnte genauso gut mit einem Maschinengewehr oder einer gezückten Pistole mit Schalldämpfer durch diesen Gang gehen.
Hm.
Die Tötungsabsicht ist klar erkennbar. Und zwar nicht nur für uns, sondern eigentlich für jeden, der da arbeitet.
Aber pass auf, Livia hat ja schnell gecheckt, dass im Prinzip sie auch Tony nicht entkommt und auch Junior nicht entkommt mit ihrer Demenzmasche, falls es eine ist. Und es blieb ihr eigentlich, also wenn sie weiter diese Strategie verfolgt, dann wäre das der nächste logische Schritt irgendwie.
Ja.
Und also es ist ihr zuzutrauen, auf jeden Fall. Dann gab es in der Folge tatsächlich, Jimmy Altieri wurde dann
gewackt.
Und Pussy Pompensiero, heißt er so? Ne?
Ja,
glänzt,
Big Pussy Pompensiero.
Glänzt weiter durch Abwesenheit.
Ja.
Und ich habe mir jetzt nochmal ein paar Dialoge der Folge angeschaut, wo er zuerst verdächtigt wird. Er reagiert ganz komisch eigentlich. Also er sagt zum Beispiel, Tony sagt, kommt ja zu ihm nach Hause und sagt, du hast doch Freunde, Mensch. Also mach dich nie von irgendwas abhängig. Freunde, die für dich sterben würden. Und er sagt, er reagiert ganz komisch. Er sagt so, yeah, okay. Oder irgendwie sowas. Mhm. Und eigentlich, du hast mich ja so ein bisschen darauf hingewiesen, ne, dass Pussy nochmal eine Rolle spielt. Und ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber also man wird nie erfahren, ob Jimmy Altieri tatsächlich die Rat war. Aber weißt du was, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube, es gibt einfach mehrere Leute, die verkabelt sind in dieser ganzen Serie. Und es gibt auch mehrere Leute, die dann irgendwie so flippen oder hat sich mit der Polizei, wird es ja auch noch rausstellen im Laufe der Dings. Also ich glaube einfach, es war naiv von Tony zu glauben, nur weil Jimmy Altieri im Verdacht steht, dass Pussy deshalb unschuldig ist.
Genau.
Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich einfach nicht erinnern, wie es mit Pussy weitergeht, aber mir dämmert da was. Man sieht Meadow knutschen in der Folge. Das wird ein bisschen unterschlagen bei den ganzen Recaps immer. Aber ich finde, man sieht, weiß nicht, ob das, also das wird später natürlich noch wichtig, aber Meadow so ein bisschen so eine Emanzipation. Sie bringt ja ihren Freund auch nach Hause. Und sie schert sich relativ wenig drum. Sie ist ja auch diejenige,
sie kann ihm ganz gut Kontra geben.
Ja, sie spricht ja auch an, sagt, in einer anderen Folge sagt der Anthony Jr. so auch, what's a bordello? Und sie sagt dann auch, es hat einen Puff.
Ja, genau.
Und so, Amerika ist so weit, ist so rückständig in solchen Sachen.
Ja, also es bleibt ja nach wie vor einer der interessantesten Aspekte überhaupt an Sopranos. Dieses ganze, da wo sozusagen durch diese ganze Familiensituation und gerade so durch die Figur der Meadow kommt ja eigentlich die Sopranos in der Neuzeit an.
Sopranos wird natürlich nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass Frauen so ein bisschen unterrepräsentiert sind, aber ja, ich glaube, David Chase würde dann sagen, es spiegelt natürlich auch diese Gesellschaft ganz
gut. Und im Vergleich zu The Irishman, würde ich mal sagen, sind sie ganz gut präsent.
Allerdings, ja.
Und im Vergleich zu Irishman, muss man sagen, endet diese erste Staffel Sopranos im kompletten Gegenteil.
Dazu kommen wir gleich.
Ja.
Carmella, weil wir gerade bei den Frauen sind, hat auch eine unglaublich starke Szene.
Ja.
Sie ist zwar, also ihre Motivation ist zwar nicht gerade altruistisch, weil sie eigentlich beleidigt ist, weil der Not-So-Hot-Priest sie nicht mehr hot findet.
Ja, danke, Bernie.
Aber wie sie ihm einschenkt und ihm eine messerpräzise Analyse gibt von seinem Verhalten, dass er ein geiler Bock ist, der sich ein bisschen in der Sehnsucht der Frauen, Ehefrauen seiner Gemeinde suhlt und auch deren Essen hat, nur allzu gern verzehrt.
Und Tony Sopranos Entertainment System benutzt.
Ja. Und dann mit einer DVD auch so ganz dreist ankommt und dann wirklich der mit eingezogenem Schwanz abzieht, muss man sagen, yes, Carmella. Mhm. Mehr davon, das hat mir gut gefallen. Okay, eine Frau, die es nicht so gut, der es nicht so gut geht in dieser Folge, ist unsere Freundin Dr. Melfi. Mhm. Dr. Melfi macht was, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, was Therapeuten eigentlich nur selten machen oder wenn halt eine Intervention wirklich gefragt ist, sie redet Tacheles mit Tony. Mhm. Sie insinuiert schon seit ein paar Folgen und denkt es ja auch, dass das mit Tonys Mutter und ihm eine ganz toxische Angelegenheit ist. Und diesmal sagt sie einfach ganz deutlich, die hat es auf dich abgesehen, Tony. Das geht nicht gut. Und was passiert? Tony greift sie an tatsächlich. Er wird gewalttätig.
Ja.
Und eine ganz starke Szene, wie sie zur Tür hetzt, nachdem er gegangen ist und einen Stuhl unter die Türklinke einklemmt, den Sessel, den Patientensessel. Mhm. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild, finde ich. Und das wirklich Überraschende ist, wie schnell Melfi, obwohl sie jetzt begreift, dass sie wirklich tief in der Scheiße steckt, oder vielleicht deshalb eben, schnell wieder mit Tony redet dann auch.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ja, und so auch wieder, wir kehren darin zurück, was ich schon in Folge 1 gesagt habe, sie enabled Tony halt auch zu seinem schlimmen Verhalten. Sie bestärkt ihn eigentlich drin.
Sie fasst alles nochmal zusammen, was passiert ist ein bisschen.
Sie macht eigentlich einen besseren Mafiosi. Mhm. Mafioso, einen besseren Killer auch als ihn.
Ja, sie wird fast zum Consiglieri.
Ja, das ist ein super Argument, Ja.
Ich habe übrigens jetzt mal Mafia-Struktur mal so ein bisschen angeguckt, das Diagramm, damit ich es mal ein bisschen kapiere.
Ja.
Der Consiglieri ist wirklich der steht so ein bisschen außerhalb und der arbeitet nur dem Boss zu.
Wer ist der Consigliere bei den Sopranos?
Gibt's nicht wirklich.
Ja. Sonst würde ich sagen Silvio Dante noch am ehesten.
Nee, Consigliere ist eigentlich eine Figur, die kennen wir eigentlich nur aus dem Paten, so der Hagen. Der mit den deutschen Wurzeln. Mhm.
Ja. Ja, das ist dein einziger?
Achso, nee, der Consigliere. Nee, ja, und so, ich habe das immer nicht kapiert. Capo und Captain ist, glaube ich, in dem Fall das Gleiche.
Ja.
Die Mafia hat auch ihre Struktur verändert. Also, in den 90er Jahren gab es in Italien einige...
Es gibt jetzt eine Frauenquote.
Die gab es, glaube ich, in der Mafia. Also, Frauen gab es schon früher, weil ja immer mal wieder auch die Jungs im Gefängnis verschwunden sind. Es gab in den 90er Jahren ein paar spektakuläre Festnahmen und Gerichtsprozesse. Da hat die Mafia nochmal, oder die Cosa Nostra, also ihre Struktur so verändert, dass einfache Soldaten, sind immer, glaube ich, 10 Soldaten einem Capo unterstellt, die dann teilweise wirklich nur in dieser Struktur, in dieser Familie, in der sie sich befanden, nur den Capo kannten und gar nicht die anderen, damit die gar nicht, selbst wenn sie unter Druck geraten von der Polizei, gar nicht so flippen können und gar nicht so viel wissen überhaupt.
Tony fällt mir eigentlich auf, ist eigentlich stellt er sich immer sehr clever an. Er versucht eigentlich nie irgendwie was in die Familie zu tragen. Er will auch nichts wissen von Details und so. Also ich finde, er hält sich relativ bedeckt. Er ist, glaube ich, ein cleverer Mafioso. Mhm. Cleverer Capo auch. Ich frage mich nur, warum er dann zum Beispiel, als die ihre Racheaktion gegen die Crew von Onkel Junior im Beginn, warum er da den ersten Typen, Name schon wieder vergessen, habe aber nochmal nachgeschlagen, ist einer aus der Crew, warum er den selbst erschießt. Also auch bei Tageslicht einfach so das gibt. Ist dann wohl die Leidenschaft, oder?
Ja, das wäre jetzt ehrlich gesagt genau das, was ich gerade sagen wollte.
Ja. Manchmal, weil sonst Spaß, ist er so vorsichtig.
Den Spaß wollte er sich nicht nehmen lassen.
Ja. Wer nicht so vorsichtig ist, Mikey Palmieri, der auch in den Wäldern dann sein Ende findet, wo dann Pauli sich am Efeu einen Ausschlag holt. So lustig, Pauli ist eigentlich echt so der furchterregendste von allen, ne? Haben wir ja schon mal gesagt.
Pauli macht mir richtig Angst.
Ja, aber dann...
Weil er so unberechenbar ist, weil er so eitel ist, weil er so...
Ah, das Eitel ist es auch, ja.
Mhm. Ja, sehr eitel. Ja. Eine der besten Folgen, jetzt kommt erst weit später, die Folge im Schnee.
Ja.
Beginnt damit
fantastisch.
Pauli im Nagelstudio.
Ja, das ist eine unglaubliche Folge, weil es ja nie eine Auflösung gibt. Wie manches bei Sopranos, das wird man noch feststellen.
Man bis zum Schluss immer nochmal denkt, immer taucht der Tschetschene nochmal auf. Der Russe, also der in Tschetschenien gekämpft hat, ja.
Ja, das war Hank eigentlich.
Ja. Na gut, dann.
Was Mikey Palmieri erzählt ihm seiner Frau eigentlich immer alles. Und seine Frau findet ihn total zum Kotzen, die verabschiedet sie.
Ach so, jetzt habe ich es, ja, genau.
Den Mittelfinger von ihm, die ist wirklich fantastisch. Aber als er dann umgebracht wird und die Polizei bei ist, dann ist sie ganz zu Tränen gerührt und sagt
mal, er hat gesagt, dass er mich liebt und dann ist er los.
Ja, tolle Schauspielerin auch. Mhm. Irgendwie haben wir aber dann doch festgestellt, dass es irgendwie eine seltsam antiklimaktische
Unrhythmisch haben Folge wir gesagt.
Ist. Sie hat keinen richtigen Höhepunkt. Ja.
Seltsamer Rhythmus, ungewohnt.
Bisschen unrhythmisch, ja. Mhm. Also ich glaube, man wollte viel, hat auch viel geschafft, aber hat so, war nicht fließend irgendwie.
Also sie befriedigt irgendwie, sie ist eine richtige Sopranos-Folge, aber sie ist nicht, man würde jetzt nicht sagen, dass es eine der besten Folgen der ersten Staffel ist.
Am Ende sitzen sie alle, geraten sie in einen Sturm, Regen, Platzregen, und sitzen dann alle bei Arti zusammen. Und dann merkt man tatsächlich, man spürt ja bei Tony, James Gandolfini muss ja nicht viel machen. Du spürst ja wirklich sofort, hat der Angst, ist der wütend, spürt er gerade wahnsinnigen Schmerz. Ich finde, man spürt schon immer seinen Schmerz über den Konflikt mit seiner Mutter oder dieser Stress, den er hat, den sieht man ihm immer sehr an, finde ich. Und da spürt man aber so ein bisschen Zufriedenheit und so mit sich im Reinen sein. Ja. Und ich finde, da ähnelt seine Mimik, er macht dann noch so einen Toast auf die Familie, da ähnelt seine Mimik und das ganze Gefühl von der Szene erinnert mich sehr, und nicht vergessen, es ist das Ende von Staffel 1, erinnert mich sehr an die letzte Szene von der Staffel, das Ende der Sopranos.
Richtig.
Ich glaube schon, dass das auch ein Callback auf das Ende von Staffel 1 dann war.
Ja.
Vermutlich.
Ja, und das Ende ist, es wird immer klar, was ihm so das Wichtigste ist. Und es ist, Mafia-Geschichten sind immer Familiengeschichten.
Ja.
So. Im Irishman sterben alle einsam und von ihren Kindern getrennt. Bei diesem Abend bei Archie, man hat fast Lust, sich dazu zu setzen.
Ja. Es ist nicht merkwürdig ja. nach den Brutalitäten, die passieren.
Ja, und selbst unser angsteinflößender Pauli sitzt ganz, ganz nett mit Silvio an einem anderen Tisch und die unterhalten sich auch ganz gut. Hm. Und Artie und seine Frau verstehen sich auch gerade ganz gut und das Restaurant ist schön und ja. Hm.
Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht nächste Woche mit Folge 1 der Staffel 2. So, jetzt aber zum Fußball. Oh mein Gott. Ich habe einen Downbreak der Frauen.
Bitte.
Einer unserer Stammhörer, Nick, hat sich beschwert, ich mache Reime. Ja, aber ich muss dir sagen, lieber Nick, ich bin, der Downbreak der Frauen ist tatsächlich, wenn du bei jedem Dings einen Reim machst, dann ist es nicht so einfach. Das zu umgehen, weil also gerade Reimen mit Fußball-Standardbegriffen, it's a drag, wie du ja sicher selbst weißt. Und außerdem muss ich, um mich jetzt nochmal zu rechtfertigen, ich rechtfertige mich schon wieder, darf ich ja gar nicht anstinken können gegen die fantastische Nagelsmann-Lyrik, weil it's your playing field, Rüdiger. Hm. Ich eröffne, ich bin dein Support-Act. Das ist es eigentlich, ich bin dein Warm-Upper, ja, mehr bin ich nicht.
Schön.
Wann ist eigentlich der nächste?
Der Warm-Upper.
Nächste.
Kadeko, jetzt am Samstag.
Diesen Samstag.
Diesen Samstag ist Kadeko.
Ja, vielleicht komme ich mit der Betriebspsychologin und mach deinen Warm-Upper wieder.
Ja, ich all in.
Gut.
Pass auf. Schon wieder verschiedene Künstler abgesagt.
Oh.
Na gut, aber dazu.
Sprechen wir später.
Ich werde schon welche zusammenkriegen am Samstag.
Downbreak der Frauen, Spieltag 12 und damit der erste der Rückrunde. Rückrund hat Gold im Mund. Zumindest für den FC Bayern. Der kann Freiburg ein 2:0 rausleiern. Aus den Rippen, nicht?
Reinleiern.
Ja.
Rausleiern.
Ja, rausleiern aus den Rippen, ne?
Genau.
Man verzeiht mir die Lamoyanz, aber Wolfsburg ließ dem armen FC Sand alles andere als eine faire Chance. 4:0 Pflichtsieg. Hoffenheim frisst jeden Reim und will auch weiter Zweiter sein. Schickt Jena 2:0 ins Heim. Also mehr Eireime geht nicht in einem einer Zeile. Ne? Turbine, Turbine, du fleißige Arbeitsbiene, werkelst, schaffst und baust dir einen Arbeitssieg zu Haus. 4:3 Potsdam gegen Frankfurt. Leverkusen, Ei der Daus, kann auch noch siegen, was ein Graus. Für die Nachbar-Girls aus Essen, der Abstiegskampf ist noch nicht gegessen. Ja, der war billig, ich geb's zu. Aber den letzten finde ich gut. Der Platz
in Du guckst mich immer an. Du darfst nicht denken, dass mein Gesicht in dem Moment eine Bewertung ist. Ich denke auch über die Ergebnisse an sich nach.
Ja, aber du bist der Lyrik-Papst.
Ja, aber in dem Moment denke ich doch nicht drüber nach, wie ich jetzt gerade diesen Reim fand.
Okay.
Gut. Du guckst mich ein bisschen an wie Hank.
Ja.
Ich trage eine Verkleidung. Ich habe einen Reim gemacht.
Ich bin einfach auch. Das ist ein neues Terrain für mich, das Dichten. Ja. Und da bin ich halt noch ein bisschen zuspruchsbedürftig.
Ach so.
Gut. Und dann kommt so ein Hörer wie der Nick. Ja. Und, also ein Stammhörer und dann gibt's so eine Manöver.
Ich schon zweimal getroffen habe.
Ich weiß. Manöverkritik und dann bin ich natürlich schon ein bisschen unsicher. Aber ich gebe mir Mühe, lieber Nick.
Gut.
Ich hoffe, du hörst es.
Ja.
Jetzt kommt mein Lieblingsreim. Der Platz in Duisburg ist kacke. Drauf kriegt keiner was gebacke. Drum ganz kurz und knapp sagt man das Spielchen einfach ab. Das war's mit der ersten Spieltag der Rückrunde. Und man muss nicht erwähnen, dass Wolfsburg weiter Nummer 1 ist und vielleicht Vizemeister dieses Jahr Hoffenheim wird.
Mhm.
Gut. Du bist dran.
Du, Bernie.
Ach so.
Ich habe kurz gedacht.
Ich habe ja gar nicht gefragt, ne?
Ja, ich hätte es trotzdem gesagt.
Ich frag mal, Rüdiger,
ja?
Would you please break Spieltag, welcher eigentlich?
14.
14, down for us.
Bernie, ich habe kurz gedacht, du wirst nie fangen. Die Meisterschaft ist entschieden. Der FC Bayern wird nicht deutscher Meister. Gladbach vielleicht schon. Borussia Mönchengladbach, Bayern München 2:1. Ein Reim mit Marco Rose geht meistens in die Hose. Durch den 2:1-Sieg von Bayer Leverkusen über Schalke schiebt sich auch die Werkself vom FC Bayern München vorbei. Leverkusen hat die Woche noch Großes vor. Juve kommt. Obwohl kommt, ich weiß nicht, ist in Turin oder?
Weiß ich gar nicht, aber sie haben es nicht mehr selbst in der Hand. Selbst wenn sie gewinnen, glaube ich, müssen sie auf andere Ergebnisse hoffen.
Mm. This is.
Oi.
Das war zu laut. War zu laut?
Ja, überraschend, aber es
ist okay. This is Sparta. Der FC Freiburg schenkt seinem Trainer Christian Streich zu seinem 300. Spiel einen hübschen kleinen 1:0-Sieg über abwärts trudelnde Wölfe durch einen erneut famosen Freistoß von Jonathan Schmid. Oh, Black Borussia, bam, bam. Oh, Black Borussia, bam, bam. Borussia schießt ein Tor, bam, bam. Das kommt doch mehrmals vor, bam, bam. 5:0 schicken die Brother Knights des BVBs die armen Düsseldorfer Fortunen nach Hause. Der Nagelsmann, der ist in Daunenlaune. Auch diese Woche dickwattiert hat er den Ex-Club hart frottiert. Erneut mit roter Jacke. Für Hoffenheim lief's ziemlich schlecht, weil ich, Bernie, hier niemals Kacke sächt. Leipzig, Hoffenheim 3:1. Augsburg ist besser als man denkt. Mit Mann meine ich natürlich mich. Kenner wissen, Augsburg hat seit 4 Spielen nicht mehr verloren. Fugger gegen Mainzer 2:1. Cleansy pirscht sich ran. Immerhin unentschieden gegen starke Frankfurter. Eintracht Hertha 2:2. Die machen das gut, die Eisernen und ganz besonders Patrick Andersson. Union Berlin gegen 1. FC Köln 2:0. Und klar, Paderborn ist mutig und spielt forsch voran. Wirklich Angst macht mir manchmal die Ausstrahlung von Stefan Baumgart. Und nach diesem glücklosen Spiel für Werder schießt Paderborn kurz vor Schluss den 0:1 Siegtreffer.
Hast du eigentlich gesehen, wie der Richter von Mainz.
Also den hätte ja meine Oma gemacht. Ja. Deshalb hat er auch, als er dann wirklich ein Tor, da war er so in seinem persönlichen Minus, dass er sich über dann, als er dann das Tor geschossen hat, gar nicht mehr so gefreut hat. Eigentlich gar nicht. Er hat auch nicht gejubelt.
Ja.
Es ist so wie, wenn dein Konto Minus ist und es kommt Geld rein, es verschwindet so und du freust dich auch gar nicht über das Geld. Das
nee, weil kommt. Du weißt, besten Fall auf Null.
Ja. Aber
es ehrt dich, dass du nicht Back in Black bei Dortmund, sondern einfach ein anderes Black-Lied genommen hast.
Ja.
Black Borussia, Wemmerland.
War denn noch so, die Hertha war so, also das Unifarben hat mir sehr gut gefallen an diesem Spieltag. Die Hertha sieht gut aus in ihrem, in diesem Grau, in diesem Hellgrau, komplett Grau.
Ja, haben wir auch.
In Hoffenheim sah irgendwie auch ganz schwarz aus, aber es müsste doch eigentlich blau sein, oder? Na gut.
Ich wollte noch sagen, bei Dortmund hatte ich das Gefühl so, dass die so, wir haben eigentlich eine Krise. Wie passt dieses 5:0 jetzt da rein?
Ja.
So kam es mir ein bisschen vor. So.
Naja. Ja, haben sie so eine Krise? Ich weiß es manchmal gar nicht.
Man weiß es gar nicht, weil also, in der Tabelle spiegelt sich's ja nicht wieder.
Eigentlich nicht. Und es gibt, glaube ich, es gibt immer noch ganz viel, was man von Lucien Favre lernen kann. Ich glaube, dass aber manchmal so wie was aussetzt, irgendwas fehlt, irgendein Gedankenmodell greift da zu kurz. Es gibt Situationen, in denen die Borussia immer noch jederzeit auseinanderfällt. Ich weiß es nicht.
Ja, doch. Ja, ich glaube deshalb auch dieses bisschen, wir sind eigentlich gar nicht so stabil, um jetzt mal eigentlich eine an sich gute Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf 5:0 nach Hause zu schicken. Würde ich auch eher jetzt mal unter Momentaufnahme einordnen. Mhm. Aber was weiß ich über Fußball?
Ich mache mir Sorgen um die Düsseldorfer, aber es gibt zum Glück noch andere schlechte.
Ja, Köln ist ja jetzt
ganz schön schlecht.
Noch schlechter als Paderborn. Und Düsseldorf ist abgerutscht, ja, das stimmt. Aber ich meine, Punkt gleich mit der Hertha, das darf man auch nicht vergessen.
Mhm. Aber da, Bernie, da ist jetzt Jürgen Klinsmann. Ich hab mir so ein bisschen was über ihn angeguckt. Also, naja, der Klinsmann, er redet so, er sagt so jetzt Hauptstadtclub und dies und das, Perspektive und irgendwann Champions League. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich das sehe. Es klingt nach sehr viel Ambition, ohne so, ich weiß nicht, wie viel dahin. Ich habe kein gutes Gefühl.
Ja.
Aber ich glaube, ab Sommer haben wir hier Alexander Nuri als Trainer.
Also mir geht's genauso bei Klinsmann. Ich zu Nuri noch, ne? Folge ihm ja auf Facebook.
Ja.
Und ich merke, dass er auch viele so Powersprüche plötzlich hier in seinem Profil irgendwie hat. Also er ist so ein bisschen angecleanst.
Die sind jetzt, sehr schöner Begriff. Ich glaube, die haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt auch, glaube ich, angecleanst, wo da ist Köpke jetzt auch drin und Nuri und auch Arne Friedrich. Und jeden Morgen so gegen 7:30 schickt der Cleansy so das Motto des Tages.
Mm. Oder
so entstehen Gerüchte.
Oder die sind bei Scientology und zwar bei so einem Ableger, einem schwäbischen Ableger. Ja. Und die sind quasi, die werden nicht gecleared, sondern gecleanst.
Gecleanst, ja.
Ja. So nicht schlecht, oder?
Going Cleansy.
Ja, Going Cleansy, genau. Und dann fiel mir noch auf, dass Union ja unfassbar gut ist.
Ja.
Und also man kann sagen, Union kann es mit jedem aufnehmen gerade, ne?
Hat gegen, die haben, ja, BVB gewonnen. Und ja,
die waren nicht die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga, bevor sie aufstiegen.
Nee, also ich habe damals die Relegationsspiele gesehen. Und fand das spielerisch, war eigentlich schwer enttäuscht.
Nee, war trist ein bisschen.
War sehr trist, ja.
Ja, Bayern ist jetzt Platz 7. Das ist eigentlich der Moment, wo man immer den Trainer rausschmeißt, wenn Bayern mal auf Platz 7 rutscht. Aber weißt du, der Hansi.
Zu dem Spiel muss man sagen.
Also ich schon der Hans.
Ja.
Ich weiß auch nicht, der Hansi kann nichts dafür. Wenn die Deppen das Tor nicht treffen. Verstehst du, der Lewandowski hat gesagt, er ist süchtig nach Tore schießen. Mhm. Da muss ich sagen, dann spritzt er halt mal eins. Spritzt halt mal eins nein, wenn du schon süchtig bist, oder?
Ja. Also, richtig sauer. Glaube ich, am härtesten an die Nieren gegangen ist dem Kimmich die Niederlage. Der war richtig sauer. Der war auch, glaube ich, wirklich sauer auf den Martinez. Dass der diesen Elfmeter am Schluss.
Ja, das ist aber echt so, das kann der Martinez ganz gut. Das könnte aber auch der Jerome, ne? Da haben die beide so einen Schussel. Die haben so einen, ich meine, das ist für Abwehrspieler natürlich immer blöd, weil die sehen immer am blödesten aus, wenn sie mal versuchen, so eine Rettungstat zu machen.
Besonders
und sich verschätzen mit der Geschwindigkeit.
Nee, was heißt, ja, verschätzen und auch da wirklich, glaube ich, nicht so hinterher kamen, ne?
Ja, aber sie denken ja, sie kommen hinterher, sonst würden sie ja nicht grätschen, weil sie, so blöd sind sie ja nicht, dass sie denken, okay, ich bin zu spät, aber ich grätsche halt jetzt noch um.
Ach so.
Und dann gibt's einen Elfmeter. Also das, glaube ich jetzt ja nicht. Ich glaube einfach, dass der Kimmich einer der absolut ehrgeizigsten und unversöhnlichsten Spieler ist. Also so ein bisschen, ja, der wird sicher noch, von dem werden wir noch viel hören. Es wird so der nächste, also es ist schon der nächste Philipp Lahm eigentlich, so vom Ehrgeiz und von der Karriereplanung her, glaube ich auch. Ja, genau. Wisst ihr eigentlich, dass ihr jetzt für einen Ortsvorsitz von meinem Friedhof kandidiert?
Ach so?
Für die CSU.
Okay. Ah ja.
Aber bei uns gibt es noch, gibt es natürlich auch eine politische Struktur. Mhm. Und bei uns gibt es jetzt auch schon also ein paar Bordelgramer, die was in der AfD wählen.
Was für ein Bordel, was?
Bordelgramer. Also nicht Bordelgramer, also Skelette.
Ach so.
Ja, Tode.
Ja.
Ja, und da gibt es auch schon ein paar, die so einen Rechtsruck haben. Mhm. Das sind hauptsächlich die, wo eher so rechts von der Kabine liegen. Das ist ja kein Zufall. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich was Unternehmer. Jetzt bin ich einem, lasse ich mich aufstellen für einen Friedhofsmeister. Das ist sowas wie Bürgermeister, aber es ist ein Friedhofsmeister. Ja, genau. Und das wollte ich nochmal sagen. Falls jemand zuhört, der auch tot ist, also wer gestorben ist, und zuhört und zufällig bei mir am Friedhof liegt, der kann dort für mich seine Stimme abgeben, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Euer Karl-Heinz.
Mhm. Wo das jetzt wieder herkam?
Ja, er sitzt halt hier und hat ein eigenes Mikro. Er hat
ich wundere mich schon mal,
40 Sekunden Redezeit pro Sendung.
Es wundert mich auch mal, was dieser schwebende Kopfhörer hier neben mir macht.
Ja, gut. Ich meine, das haben wir letztlich alles der Frau Redlich zu verdanken.
Ja, ja.
Die hat ihn mitgebracht hier in die
Ehe. Damals.
In die Ehe. Ja. Gut, liebe Leute, das war's. Falls ihr euch beteiligen wollt am Brennerpass Support System, am Live System, dann schreibt mir eine Mail oder gebt direkt einen Minimalbetrag bei PayPal ein. Meine E-Mail-Adresse ist bernie.meier.
Und wir bedanken uns.
@gmail.com, lass mich ausreden. Und das Geld geht natürlich nicht an mich, sondern es geht an den Brennerpass, deckt unsere laufenden Kosten. Und wenn sonst noch was passiert damit, dann geht's einem guten Zweck zu Zwecke. Und in diesem Sinne, danke für alle, die es schon getan haben. Danke, die es je tun werden. Liked uns.
Liebt uns.
Gebt uns 7 Sterne und kommt nächste Woche wieder ans Hörgerät.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Alles nur für Massengeschmack.